Vielen Dank euch auch, dass wir hier sein dürfen. Das erleben wir als unglaubliches Privileg. Wir durften schon zur Vorstandssitzung des MVs und zur Delegiertentagung gestern hier sein, haben also ein paar Tage im wunderschönen Mülheim verbracht und wollen euch heute ein bisschen mit reinnehmen in unsere Geschichte mit Gott. Ich glaube, das ist irgendwie alles anders gekommen, als wir uns das ursprünglich dachten, und wie das alles kam, erzählen wir euch heute. Wir machen das so ein bisschen als Zeugnispredigt. Wie ihr merkt, wir sind keine Pastoren, aber wir wollen euch trotzdem adäquat was weitergeben heute. Und nochmal zu uns vielleicht ganz kurz zu Anfang. Ihr habt schon gehört, wir sind Pia und Alex, wir leben seit 3 Jahren in Sambia, aber hätten uns das früher niemals vorstellen können, irgendwo in Afrika zu leben, geschweige denn in der Mission zu arbeiten. Aber Gott hat so seine Wege, ne? Wir wollen euch damit nämlich ermutigen, zu Gott nachzufragen, wie wir schon zur Kinderfrage gesagt haben, was würde es denn bedeuten, wenn ihr Missionare da wärt, genau wo ihr jetzt seid? Bei uns war das nämlich so, dass wir in unseren Arbeitszweigen, wo wir gearbeitet haben, bevor wir nach Sambia sind, uns die Frage eigentlich gar nicht gestellt haben, sondern das ganz irgendwie strikt getrennt haben. Wir haben in Gemeinde gearbeitet, wir waren ursprünglich in der Lukas-Gemeinde in Berlin, von wo aus euch ganz viele Leute auch ganz lieb grüßen lassen. Ihr seid ja auch sehr verbunden als Gemeinden, und haben nebenbei dann gearbeitet. Und das war ja für uns, das waren 2 separate Teile, das haben wir irgendwie seltsamerweise im Nachhinein getrennt, ne? Alex hat in der Wirtschaft gearbeitet, hat einen Bachelor gemacht und dann seinen Master in Unternehmensberatung und hat bei der Deutschen Bahn im Personalwesen gearbeitet und hat da in der Personalentwicklung für Top-Führungskräfte mitgearbeitet. Und ich habe Modedesign studiert und dann selbstständig als Designerin gearbeitet. Und wir hatten dann so einen Break, nachdem Alex eine befristete Arbeit beendet hatte und ich gerade auch einen Job beendet hatte, und dachten uns, hey, wann passiert das einmal im Leben, dass beide gleichzeitig so einen Break haben, und haben Gott gefragt, Herr, bitte sprich du zu uns, wir wollen nochmal ganz rausgehen, wir wollen nochmal irgendwie intensiver Zeit mit dir verbringen und von dir hören, was du möchtest, dass wir mit unserem Leben tun. Und so war das dann, dass wir nach Australien gegangen sind für ein halbes Jahr zur Jugend mit einer Mission und da ein Jüngerschaftstraining gemacht haben. Und Teil davon war ein Outreach, war ein Missionseinsatz in Papua-Neuguinea. Und um ehrlich zu sein, was das wirklich bedeutet, als wir hingegangen sind, wir hatten keine Ahnung. Wir sind hingegangen und dachten, ja, wir kriegen da jetzt ein bisschen Jüngerschaftstraining und dann gehen wir vielleicht noch ein paar Wochen da in den Outreach und das wird schon okay sein. Aber Gott hat unser Herz da richtig verändert, und 2 Geschichten daraus wird euch jetzt Alex erzählen.
Genau, das sind 2 Geschichten, die tatsächlich mein Leben auch sehr verändert haben. Und da oft die Frage kommt, Mensch, wie wird man denn Missionar, oder was hat Gott in eurem Leben gemacht, um euch für die Mission vorzubereiten, haben wir gesagt, okay, wir bringen euch das mal mit, weil es tatsächlich mir unser Leben auch auf den Kopf gestellt hat. Die erste Geschichte, es war so, dass wir in Papua-Neuguinea waren wir in einem kleinen Dorf, da haben wir hier auch ein Foto mitgebracht und haben da quasi, das war ein Dorf für 1500 Leute, und wir sind hingekommen und haben wie Workshops mit den Ältesten des Dorfs gemacht. Und zwar wollten wir ihnen einfach biblische Prinzipien weitergeben und ihnen quasi sie ermutigen, selber aktiv zu werden. In Papua-Neuguinea ist es so, das findet man in Sambia auch sehr oft, dass die Kultur so, dass die Menschen oft recht lethargisch sind. Also in Papua-Neuguinea heißt es, wenn da Müll oder Dreck rumliegt, dann heißt es, ach, das Government muss was machen, die Regierung muss was verändern und muss uns hier helfen. Anstatt loszugehen und selber den Müll aufzupicken und selber quasi die Probleme anzugehen. Denn haben wir ihnen anhand von biblischen Geschichten gezeigt, dass sie selber von Gott befähigt werden oder ja, dass sie selber einen Unterschied in ihrem Leben machen können und für ihre Gemeinschaft. Und nun waren wir da bei diesem Training und kamen zurück in das kleine Bambushäuschen, wo wir untergebracht waren. Da gab es kein fließend Wasser, da gab es auch keinen Strom, also es war wirklich weit draußen in einem kleinen Dorf am Ozean, zwischen Palmen. Es war ganz idyllisch, aber halt mit auch vielen Problemen. Und wir laufen so zurück zu dieser Bambushütte und plötzlich stehen da 6 riesengroße schwarze SUVs. So wie man sie aus amerikanischen Filmen kennt, wenn ja, der Präsident vorbeikommt oder so. Und wir haben uns natürlich gefragt, was ist hier los, wo kommen diese Autos her? Und dann war es so, dass da die Opposition von Papua-Neuguinea, also sprich 8 Minister, die waren zum Strand gefahren, um einfach einen freien Tag dort zu verbringen. Die hatten Parlamentssitzungen in der Hauptstadt, die war nicht so weit weg, das war eine 2 Stunden Fahrt. Und die hatten zwischen ihren Meetings, zwischen ihren Sitzungen einen freien Tag und haben gesagt, komm, wir fahren an den Strand, wir essen Fisch und trinken Kokosnüsse, das macht man in Papua-Neuguinea so, noch so sehr ursprünglich. Und nun war das zufällig dieses Häuschen, wo wir untergebracht waren. Und kam da an und die haben uns dann gesehen und wir sehen nun jetzt auch nicht aus wie die typischen Einheimischen, haben uns begrüßt und waren aber auch ganz begeistert, dass Missionare kommen, weil die lieben da Missionare. Das ist ganz cool in Papua-Neuguinea. Die Leute waren wirklich hungrig nach dem Wort Gottes und auch die Regierung, die fanden es klasse, dass wir da kommen und ihren Leuten helfen wollen. Und nun war das für mich, ich kam ja gerade von der Bahn und hatte gerade mit den ganzen, Pia hat es angesprochen, mit dem Top-Management gearbeitet, also sprich mit den Geschäftsführern und den Vorständen von der Bahn, hatte ich so tagtäglich zu tun. Und habe mich aber immer gefragt, Herr, warum durfte ich diesen Job jetzt 1,5 Jahre lang machen? Weil ich dachte, das ist ein perfekter Karriereeinstieg, da lernt man wichtige Leute kennen. Und es war auch so, es war ein super Job, für den ich sehr dankbar war, aber es endete halt. Es war eine ganz klassische Elternzeitbefristung und ich wusste nie, Herr, wofür war das jetzt? Und dann kamen wir dann nach Papua und plötzlich merkte ich, naja, ich hatte gar keine Menschenfurcht mehr. Das, was ich früher, die Jahre vorher noch ganz doll hatte, wenn eine wichtige Führungskraft vorbeikam, dann fing ich an zu zittern oder war unsicher. Und das war jetzt ja nun nicht mehr so, weil ich ja tagtäglich mit solchen Leuten in hoher Verantwortung irgendwie zu tun hatte. Und dann aus unserem Team haben wir noch ein paar Fotos mit denen gemacht und dann sind alle schnell ins Haus gegangen, weil es ihnen irgendwie unangenehm war. Die sind jetzt da, die wollen ja ihre freie Zeit haben. Und ich dachte halt, ich stehe halt jetzt dabei und wir haben uns nett unterhalten. Und dann meinten die, wir wollen jetzt essen, Alex, komm dazu, setz dich zu uns. Und dann saß ich da, die hatten ihre Bediensteten, die gegrillt haben und. Also es war ein Riesenaufgebot von Leuten. Und ich durfte mich dann mit in ihren Kreis setzen. Und war ganz spannend, die haben dann gefragt, was macht jemand, der in Deutschland studiert hat, der einen Master hat und in so einer Company gearbeitet hat und ist jetzt hier bei unseren Leuten im Village. Das konnten die nicht fassen. Ich fand es so witzig, weil da war ich der Exot und jetzt überall, wo ich hinkomme, bin ich wieder der Exot, weil ich aus Sambia bin. Aber da war man als Deutscher irgendwie so der Fremdkörper, wenn man so möchte. Die waren aber super offen. Und hier seht ihr das Bild, das könnt ihr ein bisschen stehen lassen gerne. Das war der Leiter von der Opposition damals, als ich die traf. Und wir haben uns dann wirklich lange unterhalten. Die haben mich mir viele Fragen gestellt und im Endeffekt saßen wir da 3,5-4 Stunden zusammen und haben über Marketing für Papua-Neuguinea. Und dann habe ich ihnen von Airbnb erzählt, das kannten sie noch nicht und da waren sie ganz begeistert und das waren ganz süße Sachen, aber der Oppositionsführer hat immer gesagt, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen Tourismuseinnahmen, so wie Kambodscha und Thailand, das wird unser Land verändern, wir brauchen Bed and Breakfast und wie gesagt, dann kam ich mit Airbnb um die Ecke und das fanden sie ganz toll. Und irgendwie sprachen wir so viel über Marketing und als sie dann abends gingen, kamen alle Leute, also unser Team war ja nun im Häuschen. Alex sagt, Alex, du warst so lange mit denen unterwegs, worüber habt ihr gesprochen? Und ich dachte so ganz locker, ja, nicht so wichtig, ist irgendwie über Marketing und Airbnb und war irgendwie auch so ein bisschen nett und lustig. Und dann war es so, dass 2 Wochen später wurde dieser Oppositionsführer plötzlich Präsident von Papua-Neuguinea. Und unsere Leiter von der Base, wo wir stationiert waren, die hatten das alle mitbekommen, die hatten die Nachrichten gehört und haben gesagt, Alex, du hast mit dem Präsident gesessen, 3 Stunden, 4 Stunden, worüber habt ihr gesprochen? Wie ist der so? Wie steht der Jugend mit einer Mission gegenüber. Wie steht er zu Missionaren? So, und ich habe mir gesagt, sorry, wir haben über Marketing gesprochen, das war irgendwie nicht so. Und mir tat es wirklich leid und die Leute kamen zu mir und fragten und fragten. Und dann irgendwann habe ich gedacht, also wir waren dann noch auf dem Einsatz und ich habe dann morgens echt in meiner stillen Zeit Gott gefragt, Gott, warum hatte ich diese Möglichkeit? Ich hatte die Möglichkeit, mit so einer Person zu sitzen und richtig Zeit zu verbringen. Nicht wie in meinen Meetings bei der Bahn, da geht alles, das minutiös alles durchgeplant, da geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie nett Geschichten erzählt. Und ich habe gesagt, und ich kam nicht auf die Idee, mal irgendwas von Jesus zu erzählen oder irgendwas zu teilen, was strategisch gut ist und was relevant ist und was einen Unterschied machen könnte. Und ich habe gedacht, Herr, wie konnte es mir passieren, dass ich diese Chance liegen lasse? Warum, da habe ich wirklich gesagt, Heiliger Geist, warum hast du mich nicht geschüttelt und aufgeweckt dafür, dass es eine unglaubliche Möglichkeit ist? Wie oft hat man die Möglichkeit, mit dem Präsidenten eines Landes Zeit zu verbringen und er einfach nur sagt, so nach dem Motto, schüttel mir dein Herz aus, was beschäftigt dich gerade? Und ich habe es nicht genutzt. Und es hat mich irgendwann richtig traurig gemacht. Das hat mich, weil ich gedacht habe, das war vielleicht die größte Chance meines Lebens und ich habe sie nicht genutzt. Das heißt, diese Geschichte war für mich eigentlich meine Geschichte der größten Enttäuschung und Entmutigung für mich. Ich dachte, da war die Möglichkeit und ich, Hanse, hab's nicht gebraucht. Nun gut, wir kamen zurück nach Australien und auf dem Weg vom Flughafen im Bus trafen wir die anderen Teams, die in anderen Teilen des Landes unterwegs waren. Und die fragten dann, Mensch, Alex, die wussten noch gar nichts davon, dass ich ihn getroffen hatte, sondern die erzählten dann nur, oh, habt ihr von der Rede des neuen Präsidenten gehört? Ja, irgendwann gefragt, wovon redet ihr, was meint ihr denn? Weil wir waren im Busch unterwegs, wir haben gar nichts mitbekommen. Und dann meinten sie, nee, er hat seine Antrittsrede oder eine seiner ersten Reden, die war vor mehreren hundert Beamten und es wurde im Fernsehen übertragen und online gestreamt. Und die meinten, es war so faszinierend, seine Botschaft, die er rübergebracht hat, war, liebe deinen Nächsten und das Nächstenliebe und ein aktiver Umgang mit unseren Problemen, das wird unser Land verändern. Nicht Tourismus, nicht die Finanzen, wir müssen unseren Nächsten lieben und nur so können wir eine Grundlage schaffen, um unser Land zu verändern. Und da meinten sie, das war doch genau das, was wir überall gepredigt haben. Wie konnte der denn diese Inhalte, die wir jetzt von Dorf zu Dorf getragen haben, wie konnte der die denn kennen? Das war ja fast der Wortlaut von unseren Botschaften. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass die ersten 10 Minuten, die ich da mit ihm saß oder die wir dann gemeinsam saßen, da hatte er sich noch auch nicht gar nicht vorgestellt. Da hatte ich einfach nur begeistert berichtet, was wir jetzt gerade in diesen Kleingruppenzeiten da im Dorf erzählt haben und wie wir diese Botschaft, die wir denen rüberbringen, weil es mich selber begeistert hat, weil es schön war zu sehen, wie die Menschen das annehmen und wie das resoniert, aber da hat niemand was zu gesagt und deshalb habe ich mir da keine Gedanken gemacht und durfte dann aber sehen oder dann noch mitbekommen, dass Gott hat diese 10 Minuten, wo ich nicht strategisch war, wo ich nicht wo ich einfach nur ich war und einfach nur so gebrabbelt habe, die hat er gebraucht, um diese Botschaft der guten Nachricht nicht nur an 50 Leute wie in einem Dorf weiterzugeben, sondern die ging plötzlich raus an Tausende von Leuten und war die Antrittsrede von dem neuen Präsidenten, der gesagt hat, darauf bauen wir unsere Nation auf. Und ihr merkt, ich werde immer noch emotional, weil ich einfach gedacht habe, zum einen, wer bin ich, dass Gott mich plötzlich an so einer Stelle gebraucht? Aber gleichzeitig auch zu merken, wow, Gott hat mich vorbereitet. An einem Job in Deutschland, wo ich mich immer gefragt habe, wofür war der? Und er wusste, in dem Moment, da am Strand in Papua-Neuguinea, da werde ich es brauchen, dass ich die Menschenfurcht ablege, um einfach ich selbst zu sein, um einfach da zu sein und begeistert zu berichten, was wir da gepredigt haben. Und dritter Aspekt, der mir da wichtig war, ist, dass es war große Gnade, dass ich noch hören durfte, also das von dieser Rede. Wenn ich dieses Gespräch kurz bevor wir ankamen auf der Base, wenn es niemand gesagt hätte, dass es diese Rede gab, dann würde ich heute noch vor euch stehen und sagen, ich hatte da eine Riesenchance und ich habe es verpasst. Aber Gott war so gnädig zu zeigen, nein, ich habe es gebraucht und guck mal, ich habe diese Botschaft ins ganze Land rausgesendet. Und dann plötzlich wurde es zum größten Zeugnis, wo ich gemerkt habe, Gott gebraucht kleine Situationen, wo wir nicht damit rechnen, kann er gebrauchen, um das Leben von anderen zu verändern. Und natürlich, wenn ich an unseren Alltag auch in Sambia denke, es wird nicht immer die ganze Nation sein, aber Gott gebraucht die Gespräche, die Begegnungen, die wir haben, wo wir einfach real sind, wo wir echt sind, aber wo wir auch begeistert sind von ihm. Und Gott kann diese ganzen Momente gebrauchen, um im Leben von anderen auch was anzustoßen und seine gute Botschaft rüberzubringen. Das war die erste Geschichte vom Präsidenten, die ich euch gerne erzählen wollte. Die zweite Geschichte war nur 2 Tage später, also die waren sehr eng beieinander. Im gleichen Dorf hatten wir am letzten Tag Kleingruppentreffen. Also ich saß dann da mit so 10 oder 11 Dorfältesten. Und die Idee war, dass sie uns erzählen von den Problemen, die sie hatten. Also haben gesagt, okay, sagt uns, was ist euer größtes Problem hier in dem Dorf? Wir werden die Lösung nicht bringen, das könnt ihr selber, aber wir helfen euch, einen Plan zu machen oder Ideen zu entwickeln. Und da seht ihr das Dorf, die waren, wie gesagt, direkt am Ozean und die hatten kein fließendes Wasser. Also das ist ja Salzwasser, das konnte man natürlich nicht trinken. Die hatten kein Trinkwasser, das heißt, die hatten unglaubliche Schwierigkeiten zu kochen, sauber abzuwaschen, generell zu trinken. Das heißt, für 1500 Leute war diese am Tag täglich ums Überleben gekämpft, weil sie nicht wussten, wo sie jetzt frisches Wasser herbekommen. Und da haben sie gesagt, Alex, das ist unser Problem, was ist die Lösung? Könnt ihr euch vorstellen, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich saß da am Potsdamer Platz im Bahntower, das ist der Glastower von der Deutschen Bahn, alles super schick, alles was ich kannte, also wirklich leider extrem naiv, aber alles was ich kannte ist, du machst den Hahn auf und da kommt fließend Wasser raus. Und die guckten mich nun an, voller Verzweiflung, aber auch Hoffnung und haben gesagt, Alex, sag uns, was können wir tun? Und ich habe realisiert, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Wassersystem für 1500 Leute aufbaut. Da draußen im Village, ich wusste nichts und ich hatte nichts anzubieten. Ich habe da ein bisschen rumgestammelt und versucht schnell was zu überlegen. Ich habe gedacht, nee, keine Chance. Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt einfach beten. Komm, wir beten zusammen, dass Gott hier ein Wunder tut und uns irgendwie hilft, eine Idee gibt. Ansonsten war es eine sehr frustrierende Stunde, die wir hier zusammen haben. Da haben wir gebetet, haben Gott eingeladen, haben gesagt, Herr, du musst jetzt Wunder tun, wir brauchen dich. Hier ist eine echte Not. Und haben wir danach uns so ein bisschen ausgetauscht nach diesem Gebet. Und plötzlich sagte einer der Leute, ja, vor 15 Jahren hatten wir ja mal Wasser. Hab ich ihn gefragt, was meinst du, wie sieht es aus? Meinte er, wir hatten ein Wassersystem, also sprich die ganzen Häuser waren schon über Rohre zusammen angeschlossen. Und sie hatten eine Pumpe ein bisschen außerhalb des Dorfes in den Highlands, also ein bisschen näher am Berg. Und die ist kaputt gegangen vor 15 Jahren. Und da habe ich plötzlich Hoffnung gefasst und dachte, eine Pumpe und deshalb geht es nicht mehr. Und ja, die ist kaputt. Ich fragte, ihr habt nie probiert, die zu reparieren? Ja, nee, können wir ja nicht. Und da habe ich gedacht, okay, einfach wieder, ich habe mehr Fragen gestellt. Was braucht ihr denn? Ja, wir bräuchten einen Ingenieur, irgendjemand, der sich mit sowas auskennt. Da habe ich gesagt, okay, kennt jemand jemand? Ja, ich kenne hier die Tochter von meinem Nachbarn, die ist in die Hauptstadt gegangen, die ist Ingenieurin. Haben wir aufgeschrieben, frag du deinen Nachbarn nach seiner Tochter, vielleicht kann die ja kommen und euch helfen. Da haben wir einfach auf dem Blatt Papier 8 Lösungswege aufgeschrieben, was sie machen können, um jetzt quasi jemand zu finden, der diese Pumpe reparieren kann. Und dann nach dieser Stunde haben wir sie noch gesegnet, haben gesagt, okay, und jetzt werdet aktiv, ihr könnt es. Und wir hatten aber alle Hoffnung. Ich hatte Hoffnung, dass da wirklich was passiert. Und als wir in Australien zurück, also wieder auf die Base kamen, da kam der Baseleiter zu uns und meinte, Mensch, wart ihr nicht in dem Dorf, das hieß Gabba Gabba? Uns hat da eine Hilfsorganisation angeschrieben. Die haben einen, wie einen kleinen Notruf, die haben einen Brief aus diesem Dorf erhalten, dass sie eine Pumpe haben, die repariert werden müsste, ob wir nicht Ingenieure schicken können. Und wir haben da jetzt 5 Leute hingeschickt, die haben sich das angeguckt, die haben das schon repariert und dieses ganze Dorf hat wieder fließend Wasser. Und da habe ich gemerkt, das hat mich fröhlich gemacht, das war unfassbar. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wow, wie Gott eine Stunde meiner Zeit, unserer Zeit an der Stelle gebraucht hat, wo ich einfach nur, wo mein ganzes Studium und alles, was ich mir so vorher eingebildet habe, wo ich so stolz drauf war, dass ich so gut qualifiziert bin, war alles nichts wert. Und er einfach realisiert, Herr, ich habe nichts anzubieten, aber wir brauchen jetzt hier dein Eingreifen. Und Gott hat es gebraucht und dann wurde 1500 Leuten elementar geholfen. Und ich habe gemerkt, wow, wenn das, und das war der Moment, wo es mich gebrochen hat für die Karriere zurück in Deutschland, weil ich gemerkt habe, vielleicht braucht es einfach Leute, die rausgehen dahin, wo die Not ist und sagen, Herr, wir stehen hier mit leeren Händen, tu du Wunder, wir brauchen dich hier. Und dann dachte ich, das ganze Organisieren von Coachings und für die ganzen Führungskräfte bei der Bahn, das können andere Leute genauso gut oder viel besser als ich. Dafür braucht es mich nicht. Wenn ich rausgehen soll, weil sonst keiner geht, dann Herr, dann sende mich. Dann werde ich dahin gehen, wo existenzielle Nöte sind. Und das hat uns ein Stück weit vorbereitet für unsere Zeit in Sambia.
Genau. Es war ja zum Glück nicht das Ende unserer Reise, sondern wirklich erst der Beginn. Und ihr habt gemerkt, wir haben wahrscheinlich bis heute an vielen Stellen noch mega feste Herzen und mega ja, unsere Herausforderungen und dürfen bis heute voll viel lernen. Und so hat Gott auch wirklich aktiv sprechen müssen, um uns nach Sambia zu schicken, sonst wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen. Also ehrlich dürfen wir, glaube ich, zu euch sein heute. Und wir werden oft gefragt, ja, wie hat Gott denn konkret gesprochen? Und ich glaube, voll viele von euch, wie wir auch heute schon gehört haben, haben das schon erlebt, dass Gott zu ihnen konkret gesprochen hat. Aber wir wollen euch ermutigen mit 3 ganz kurzen Geschichten noch, wie Gott zu uns unterwegs gesprochen hat. Das erste Beispiel war, dass wir, als wir zurück in Deutschland waren, nach unserer Zeit in Australien, sollten wir Gott fragen, hatten uns die Baseleiter gebeten aus Australien, ob wir nicht wieder zurückkommen wollen würden und dieses Programm noch weiterentwickeln wollen würden. Und das hat sich für uns wie perfekt angehört und wir dachten uns, ja super, wir gehen jetzt zurück, wir haben ja einen Rückflug schon, beten drüber. Und dann haben wir tatsächlich einen Tag gefastet. So fromm sind wir nicht immer, aber da haben wir uns wirklich herausgefordert und gesagt, jetzt aber wirklich bei so einer Entscheidung wollen wir Gott wirklich bestürmen, konkret zu uns zu sprechen. Und hat uns einen Bibelvers aus Josua 22 gegeben. Und die Idee von dem Vers ist kurz gefasst, dass die Stämme Israels haben eine Mission erfolgreich erfüllt und Gott spricht zu ihnen und jetzt geht zurück. Da, wo ihr hergekommen seid, in euer Heimatland. Und da waren wir so wie, dang Gott, okay, das können wir jetzt echt nicht anders interpretieren, als diese Zeit ist gerade vorbei und jetzt bleibt erstmal in Deutschland. Und es war echt ein Akt des Gehorsams, keinen Rückflug nach Australien zu buchen. Es ist echt ganz okay da. Und der zweite große Eingriff von Gott auf unserem Weg, dass wir dann in Sambia gelandet sind, war, dass wir Freunde aus Sydney, das sind ehemalige Besucher, kamen uns dann, ehemalige Missionare kamen uns in Sambia besuchen und in Deutschland besuchen. Sorry, ihr merkt, das ist gerade ein bisschen eine Weltreise, auf die wir euch mitnehmen. Also die kamen uns in Berlin besuchen und wir haben nur fürs Abendessen gedankt und Warwick, einer der Missionare oder ehemaligen Missionare, meinte dann zu uns, ich hatte gerade einfach nur beim Danken fürs Abendessen einen Eindruck für euch, prüft das mal, keine Ahnung, was Gott damit möchte oder ob es vielleicht nur von mir ist. Und der Eindruck war, das war damals Anfang September, genau vor, oder noch vor Weihnachten werdet ihr wissen, was als nächstes für euch dran ist. Und wir haben das genommen und gesagt, ja, ist ja September, das müsst ihr doch hinhauen. Also das waren wir jetzt keine so großen prophetischen Eingriffe in unser Leben, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dann wurde es Oktober, November und Anfang Dezember und wir waren so wie, okay Gott, du hast gesagt vor Weihnachten, da sind wir mal gespannt, was so passiert. Und tatsächlich ist erst kurz vor dem 20. Dezember kamen die ganzen Bewerbungsgespräche. Davor waren alle Türen knalle zu und alle Türen, die offen wirkten, bevor wir gegangen sind, waren plötzlich zu. Und dann gab es mehrere Bewerbungsgespräche. Wir sind sogar in andere Städte. Ich bin nach Stockholm, Alex ist nach Zürich geflogen, um irgendwo einen guten Job zu kriegen, um unsere Karrieren weiterzubringen. Und aber alle haben gesagt, nö, wir entscheiden das erst im neuen Jahr. Vor Weihnachten entscheiden wir erstmal gar nichts. Und dann waren wir so, gut, dann ist es eigentlich durch mit der Anfrage. Wenn Gott das so sagt, dann sind wir mal gespannt. Und plötzlich kam diese Anfrage aus Sambia. Wir hatten ein Telefonat mit Dieter Stiefelhagen aus Bremen, um zu hören, was ist das für eine Stelle. Wir wussten erst gar nicht, wo Sambia liegt. Wir mussten es erstmal googeln. Wir hatten keine Vorstellung davon, was es bedeuten würde, da zu leben oder zu arbeiten. Und als wir das Gespräch mit Dieter hatten und gemerkt haben, hey, die suchen nicht nur neue Leiter, Sassan, den ihr sehr gut kennt, und auch Markus Diekmann waren damals noch die Gesamtleiter, die suchen nicht nur einen Ersatz für die beiden, sondern die wollen auch dieses Schneidereiprojekt im Armenviertel weiterentwickeln. Da wurden wir hellhörig und haben gesagt, hä, ja, was machst du denn da gerade? Bereitest du gerade einen Ort wieder vor, wo wir genau wieder das, was Alex erzählt hat, von dieser Geschichte mit dem Präsidenten erleben, wo einerseits ein Ort zu sein scheint, für den wir vorbereitet wurden durch unsere professionellen Karrieren, aber andererseits wieder ein Ort ist, wo wir wieder mit vollkommen leeren Händen dastehen, voll von Null lernen müssen und wo er sich in unserer Schwachheit ja wieder verherrlichen kann. Und Dieter Stiefelhagen hat uns tatsächlich den Job vor Weihnachten angeboten und das war so ein Zeichen, wo wir gemerkt haben, ja, das könnte es wirklich sein. Wir sind dann im März danach hingeflogen, haben sie uns angeguckt und unsere Zusage gegeben. Aber auch nach der Zusage bedeutet das nicht, dass wir plötzlich auf Wolke 7 waren und keine Sorgen und Ängste mehr hatten. Ne?
Genau, aber es war so spannend für uns, dass es hieß, also auch in der E-Mail, die im V rumging, sie suchen jemanden, also Menschen, die ein Herz für Mission haben, jemand mit einem Wirtschaftshintergrund und sie haben eine Schneiderei im Armenviertel. Und da kamen dann unsere Pastoren auf uns zu und meinten, ey, das klingt doch extrem nach euch. Genau, und das war es auch. Also wirklich, wir haben das immer wieder, auch jetzt bei Livechurch erleben wir das immer wieder, dass da, wo wir eine Lücke haben für ein Projekt oder, also zum Beispiel sucht mir immer jemand fürs Maintenance, weil ich leider zwei linke Hände habe. Und dann hat Gott uns Kollegen an die Seite gestellt, die genau das jetzt mitgebracht haben. Der eine ist super, der Handwerker und macht das Maintenance und seine Frau Tamara, also Simon und Tamara sind es, Tamara kümmert sich um die Sozialarbeiter und es war eine andere Lücke, wo wir wussten, da brauchen wir noch jemand her. Also Gott hat immer die richtigen Leute uns zur Seite gestellt und trotzdem hatten wir Ängste und Zweifel. Und das ist auch jetzt noch so, also wenn wir euch mit reinnehmen in diese Geschichte, dann wissen wir trotzdem, wir fliegen am Donnerstag zurück und wahrscheinlich nächste Woche kommen schon wieder so viele Themen und Herausforderungen, wo man sich fragt, Gott, wie bewältigen wir das alles? Aber für mich ganz praktisch, wir hatten wirklich tolle Vorgänger. Nicht nur Markus und Sassan, alle, die davor da waren, Martin und Joanna und die Hartmanns und alle, die dieses Werk aufgebaut haben, eine unfassbare Arbeit gemacht. Das heißt, wir wussten, das ist eine tolle Organisation, die wir jetzt weiterführen dürfen. Aber wir hatten davor natürlich auch richtig Respekt und ich habe immer gedacht, ich Markus kennengelernt, ihr kennt alle Markus, das ist ein unfassbar toller Leiter, toller Mann, in Sambia wird er wahrscheinlich irgendwann heilig gesprochen, weil die Menschen ihn so lieben und wir verstehen es. Und ich habe immer gedacht, diese Fußstapfen, die werde ich niemals füllen können. Und dann hatten wir, bevor wir ausgereist sind, sind wir in einen Hauskreis gekommen, wo sie für uns gebetet haben und uns gesegnet haben. Und da hatte eine Frau einen Gebetseindruck und hat die Stelle von David gesehen. Als David kurz davor ist, gegen Goliath zu kämpfen, geht er zu König Saul und Saul bietet ihm eine Rüstung an und sagt, hier ist meine Rüstung, Riesenbrustpanzer, 6 Kilo schwer. Und David probiert es an und merkt, darin kann ich nicht laufen. Das ist nicht meine Rüstung. David dankt dann und sagt, hier, vielen Dank, ich glaube, ich gehe mit meinem eigenen Equipment, ohne großen Brustpanzer, ich nehme meine Steinschleuder mit, gehe noch zum Bach, holt sich ein paar Steine Und das war der Eindruck, den sie für mich hatte, dass sie gesagt hat, Alex, du musst nicht den Brustpanzer von Markus anziehen. Der Herr hat dich vorbereitet und dir dein eigenes Rüstzeug mitgegeben. Und das war wieder der Punkt, wo ich gedacht habe, jawohl, das passt, auch wenn ihr die Geschichten von vorher kennt. Okay, der Herr bereitet uns vor für Herausforderungen oder für Themen und für Verantwortung, die kommt. Und wir dürfen wissen, okay, er wusste es schon besser und er weiß genau, was wir dafür brauchen. Ganz praktisch war das für mich. Ich habe früher im Finanzbüro gearbeitet und war froh, als ich nicht mehr mit Steuern und Finanzbuchhaltung zu tun haben musste. Und dann war ich total happy im Personalbereich bei der Bahn. Und jetzt kam ich nach Sambia und merkte plötzlich, ach, es ist so gut, dass ich die Personalerfahrung habe. Aber es ist auch so gut, dass ich die ganzen Finanzbuchführung gelernt habe, weil jetzt kann ich beides wunderbar gebrauchen oder jetzt brauchen wir beides und sind für den Alltag irgendwie super vorbereitet. Genau, aber vielleicht erzählt es uns noch eine Geschichte auch aus Sambia. Das ist ja auch ganz spannend.
Genau, die Weltreise geht weiter. Als wir dann in Sambia waren, haben wir dann ja diese großen Fußstapfen mit unseren eigenen füllen dürfen und Gott hat uns total viel trainiert und geführt und dafür sind wir unendlich dankbar. Ein Teil von meinem Reinwachsen war der Aufbau der Schneiderei und auch da waren wir irgendwie überrascht davon, dass Gott mich mit meinem Studium und mit meiner Erfahrung bei verschiedenen Modelabels auch darauf vorbereitet hat, genau das zu tun. Es war für mich total interessant, weil ich in meiner Vergangenheit, als ich überlegt habe, boah, kann man als Christ überhaupt in diese Industrie gehen, auch total viele Zusprüche von Gott erhalten habe, ja, genau da rein sollst du gehen und genau da möchte ich dich gebrauchen. Und als ich dann aber nach Sambia gekommen bin und dachte, so, jetzt starte ich richtig durch, jetzt kann ich meine Berufung leben, mit unterprivilegierten Menschen kreativ zu arbeiten, um ihnen zu helfen, ihre Geschichte durch Modedesign zu erzählen, war ich ein bisschen ernüchtert, glaube ich, weil ich gemerkt habe, boah, wir starten echt von null. Es wurden schon Schuluniformen von den zwei Schneiderinnen, mit denen ich damals angefangen habe, hergestellt und die haben für die Schule, also es waren eigentlich nie genug Schuluniformen da, auch wenn sie das ganze Jahr voll durchgearbeitet haben. Und auch als wir drei Schneiderinnen hatten, dauerte es immer noch eigentlich das ganze Jahr, um die Schuluniformen für die Schüler herzustellen. Und die Schüleranzahl wuchs und die Schuluniformen waren immer mehr schlecht als recht. Aber kreatives Arbeiten war weit und breit nicht am Horizont, auch wenn ich sie trainiert habe und geholfen habe, das immer besser zu machen. Und irgendwann habe ich wirklich mit Gott gehadert und gesagt, Herr, wie soll das funktionieren? Wie soll da die Berufung, die du mir mit auf den Weg gegeben hast, funktionieren? Und an einem Morgen im April habe ich dann eine E-Mail bekommen von einer Person, die ich nicht kenne. Sie hat mich nicht getroffen, ich habe sie nie getroffen, bis heute nicht. Und sie ist aber ein bisschen verbunden mit unserer Arbeit und hat davon gehört, dass wir da jetzt neu angefangen haben, ich die Schneiderei aufbaue und hat dafür gebetet. Und sie hat den Gebetseindruck, den ich euch gern kurz weitergeben möchte. Und ich muss zugeben, von dem wissen noch gar nicht so viele, also ist es unter uns. Ja? Also praktisch der Wortlaut der E-Mail war, Gott hat einen Goldfaden in Waya im Compound hingelegt. Er soll gefunden, aufgenommen und verarbeitet werden. Der Faden ist ein echter Goldfaden und er ist ewig. Dieser Faden hat gar kein Ende. Er reicht bis oben in den Himmel hinein. Er ist aus verschiedenem Gold gesponnen. Was damit hergestellt wird, erreicht Weltklasse. Und ich konnte es gar nicht glauben. Also wie ihr merkt, es macht mich auch bis heute emotional, weil diese Person konnte das nicht wissen. Und also konnte weder meine Berufungsgeschichte wissen und meine Geschichte mit dem, was ich mit Gott erlebt habe, noch konnte sie wissen, wie herausfordernd das gerade in Sambia ist. Weil wir erzählen natürlich gerne die Siege, machen uns auch gerne verletzlich, wie ihr merkt, weil wir glauben, es macht einen Unterschied und das ist ein Wert in Gemeinde und ein Wert in der Community, in der wir leben, den wir auch leben wollen. Aber ich habe mich natürlich total gefreut und habe gesagt, super Gott, dann ist es da, ist es weiter da, lass uns dran glauben. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, nach diesem Material, nach diesem Faden zu suchen. Und ich dachte erst, es geht vielleicht um eine Technik, um ein Material, irgendwas Besonderes, was zu Sambia gehört, irgendein Artisan, der irgendwas machen kann in der Community und habe mich auf die Suche begeben, habe nachgefragt, bin rumgelaufen und irgendwie meinten alle, nö, hier macht, keine Ahnung, irgendwelche Metallarbeiten, aber sonst macht eigentlich niemand hier mehr was per Hand. Es kann niemand hier Körbe weben oder Stoffe weben oder drucken oder sowas. Und wieder war ich mit Gott frustriert und habe gesagt, Herr, jetzt suchen wir die ganze Zeit nach einer Schneiderei-Lehrerin, um die Berufsausbildung zu starten, aber auch kreativ arbeiten können wir nicht. Wie geht es jetzt weiter? Und dann haben wir solide 2,5 Jahre dafür gebetet, dass wir jemanden finden, der ein bisschen höher ausgebildet ist in der Schneiderei, der auf deren Landessprache die Berufsausbildungskurse, die wir in der Schneiderei anbieten möchten, machen. Und 2,5 Jahre kam niemand an. Wir haben ausgeschrieben, wir haben gesucht und nachgefragt. Und an einem Morgen stand ich in der Schneiderei und habe wieder über den goldenen Faden nachgedacht, darüber nachgedacht, warum wir keine Schneidereilehrerin finden. Und irgendwann kam es mir dann. Und ich glaube, es ist nicht das Ende von dieser Prophetie. Aber ich glaube, ein Teil davon ist, dass das Gold die Menschen sind, mit denen wir arbeiten. Und wenn ihr das Bild seht, dann ist es wirklich, wie wir da arbeiten. Mit viel Selbsthumor, mit viel übereinander und über unsere Kulturen lachen. Und ein Goldfaden oder ein Anfang von diesem Goldfaden, den wir da auf jeden Fall gefunden haben, ist Gertrud, die Frau direkt neben mir, die mit mir herzlich lacht. Und ich habe gemerkt, boah, Gottes Reden ist ganz anders, als ich es erst erwartet habe. Es ging nicht, oder es geht momentan, vielleicht kommt irgendwann noch die Technik oder das Material dazu, was besonders für unseren Compound ist, aber es geht ihm, glaube ich, gerade darum, dass wir diese Menschen aufnehmen, mit ihnen arbeiten, sie trainieren. Und das habe ich mit Gertrud gemacht. Und jetzt ist Gertrud unsere Schneidereitrainerin. Sie ist die längste Mitarbeiterin in der Schneiderei. Sie hat keinen Schulabschluss. Sie hat keine formelle Schneiderausbildung, sondern eigentlich alles nur bei Life Trust gelernt. Auch schon von Leuten, die vor mir da waren, von ehemaligen Kurzis und ja, ganz viel in Eigenregie. Und ich finde es so cool, dass es niemand von außen ist, sondern dass Gertrud jetzt meine Co-Leiterin in der Schneiderei ist und dass sie in der Landessprache die Kids trainiert. Ich glaube, ich habe noch ein Foto von dem Schneiderei-Ausbildungskurs, den wir im Juli abgeschlossen haben. Und da seht ihr Gertrud in der vorderen Reihe ganz links als stolze Lehrerin, dass sie den Kurs komplett selbst unterrichtet hat. Und auch noch ein Foto habe ich euch mitgebracht, nämlich auch das kreative Arbeiten. Es war wie, als ob so ja, so ein kleiner Durchbruch war, als wir angefangen haben, einfach zu sagen, wir arbeiten mit den Menschen im Compound und halten nicht Ausschau nach irgendwas, ja, irgendjemandem daraus heraus. Und ihr seht jetzt erste Produkte, die wir seit etwa einem Jahr herstellen. Und die Nachfrage nach diesen Produkten in Sambia wächst uns langsam über den Kopf. Und das ist echt wieder ein gutes Problem, das wir haben dürfen. Wir dürfen jetzt die Produkte an verschiedenen Shops in Lusaka verkaufen. Wir dürfen kreativ miteinander arbeiten und es gibt einen Markt dafür. Wir verkaufen am internationalen Flughafen in Lusaka, im Duty-Free-Bereich, in verschiedenen großen, in einem großen Golfresort in Lusaka. Und die paar Sachen, die wir nach Deutschland mitgebracht haben, waren auch alle direkt am ersten Tag praktisch weg. Wir sind mega, mega dankbar, dass es mit den Menschen resoniert, was wir machen. Und wir gehen jetzt im Dezember, das ist auch ein großes Gebetsanliegen, auf ja, in der ersten, letzten Novemberwochenende, auf eine große Kunst- und Designmesse in der Hauptstadt in Sambia und zeigen unsere Produkte auch da. Und allein jetzt schon mit den Verkaufen bis heute in diesem Jahr haben wir alle Gehalts- und Materialkosten komplett gedeckt und arbeiten praktisch unabhängig von Spendeneinnahmen in der Schneiderei. Und wir sind lange nicht am Ende, aber ich glaube, Gott hat das gesegnet, dass wir weggeguckt haben von dem, was wir gedacht haben, dass sein Wort oder diese Prophetie vielleicht bedeuten würde. Und ja, hat uns auf ganz überraschende Weise gesegnet. Genau, wir kommen langsam zum Abschluss und wollen euch ermutigen, ja, auch über das hinauszuschauen, vielleicht was wir denken, was ist ein Missionar? Die Definition von Mission haben wir euch auch kurz mitgebracht und da merkt ihr schon, dass es um das Gehen lassen, das Schicken, die Entsendung geht, dass es ein ehrenvoller und wichtiger Auftrag ist und auch daran seid ihr alle, wo ihr seid, berufen. Ich glaube, dass Mission nicht nur ein wenn dann ist, sondern wenn meine Kinder aus dem Haus sind, wenn sie ein bisschen älter sind, wenn ich diesen Job habe, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, wenn ich in Rente bin, dann bin ich für Gott gebrauchbar. Nur genau wo ihr jetzt steht in dieser Situation, auch wenn ihr gerade zwischen zwei Phasen steht, möchte ich euch ermutigen, Gott zu bitten, euch zu zeigen, wo ist mein Auftrag, wo bin ich Missionar, in meinem Job, in meiner Familie, mit meinen Kindern, in meiner Gemeinde. Und wir können euch sagen, wir hätten es nie erwartet, dass Gott uns so gebrauchen würde. Und immer wieder stehen wir da und sagen, wir haben nichts zu geben. Und ich glaube, das sind genau die Situationen, wo er uns am meisten gebrauchen konnte.
Genau, und abschließen wollen wir mit einem kurzen Bibelvers aus Johannes 17. Da spricht Jesus ein Gebet für seine Jünger und es hat uns so bewegt. Und damit sozusagen, das wollten wir euch auch nochmal mitgeben. Da heißt es: Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch kurz beten und danach hören wir auch noch ein Lied, weil wir das auch einfach über euch aussprechen wollen. Da, wo ihr seid, seid mit dem Herrn unterwegs und wir wollten euch mit dieser Predigt oder mit unserer Zeit hier zusammen auch einfach ermutigen, euch zu zeigen, Gott redet, Gott tut Wunder, Gott ist interessiert an seinen Menschen, er sieht die Not dieser Welt, sowohl in Mülheim, da sind echte Nöte, da sind Nöte in Sambia, da sind Nöte in Papua-Neuguinea, aber Gott ist überall unterwegs und er gebraucht uns als Gemeinde, er gebraucht uns als Menschen. Ich bete noch kurz, ist gut? Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für diese tolle Gemeinde. Jesus, wie bereichernd ist es, dass wir hier zusammenkommen können, von dir erzählen können, Jesus, dass wir dich preisen können über all dem, was du schon getan hast. Und Herr, wir wissen, dass so viele Herausforderungen da sind, im Alltag, in unserem Leben, Jesus, so viele schwierige Situationen, die auch die Nationen beschäftigen, die Städte wie auch hier in Mülheim beschäftigen. Und Herr, oft kann das so überwältigend wirken. Aber es ist so gut, sich immer wieder vor Augen zu führen, Jesus, dass du einen Plan hast für deine Welt. Du hast einen Plan für deine Gemeinde, für deine Kirche und deine Braut, Jesus, die du so unendlich liebst. Und so danke ich dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, Vater. Und wir wollen sie segnen in deinem Namen, dass sie gestärkt herausgehen, dass sie merken, Jesus, wie du was mit ihnen vorhast und wie du sie sowohl an die Hand nimmst, aber auch zu ihnen redest, Jesus. Vater, wir brauchen das, dass du zu uns redest und dass du uns da begegnest, wo wir gerade stehen, in den Situationen und in des Alltags, in den Orten, wo du uns hingesendet hast, sei es physische Orte oder unsere Familien oder wo auch immer es ist, Jesus. Sei du bei uns, wir brauchen dich. Aber Herr, wir lieben dich auch und geben dir die Ehre für all das Gute, was du schon tust. In Jesu Namen. Amen.